ist ja auch irgendwie klar, dass wir vielleicht mal ein verstärktes Bedürfnis haben nach Pause und nach Anerkennung. Und wir tun so viel für die Veränderung und dann kommt sie trotzdem nicht zustande.
Durch das Vorleben, gerade als Führungskraft, können wir natürlich auch ein Team Schritt für Schritt dahin entwickeln, auch über solche Emotionen zu sprechen. Herzlich willkommen im Leading Well Podcast, dem Interview-Podcast für gesundes Arbeiten und neues Führen. Wir sind Benjamin Rolf
und Karin Lausch von CoEffect. Und einmal im Monat sprechen wir beide über gesunde, zukunftsfähige Führung.
Zusätzlich zu den zweiwöchigen Interviews schaffen wir hier einen Raum für Führungsfragen, die uns gerade besonders bewegen. Führung verändert sich gerade wie nie zuvor. Was das für uns und unsere Arbeitswelt bedeutet, das werden wir hier diskutieren.
Future Leadership ist mehr als ein paar moderne Tools und Methoden. Wir sprechen hier über Haltung und Werte, über Gesundheit und Vertrauen, über Zusammenarbeit und Wirksamkeit. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Let's go!
Herzlich willkommen zu unserem Future Leadership Deep Dive. Und wer jetzt wieder reinhört, wird merken, so, ja, es sind doch erst 2 Wochen um seit der letzten Folge und genau das ist richtig. Wir haben unseren Flow gefunden, vielleicht sogar ein bisschen wieder neuen Flow und werden jetzt alle 2 Wochen einen Future Leadership Deep Dive aufnehmen und für euch senden. Uhu. Karin, wie fühlt sich dieser neue Flow an? So fühlt sich der Flow
oder
an.
Oder auch, okay. Ja, ich würde sagen, schon.
Ja, schon, ja. Und ich glaube auch, was zu diesem Flow vielleicht ein bisschen beiträgt, muss man sagen, ist natürlich auch die Jahreszeit. Wir nehmen hier in zumindest oder nach, würde ich sagen, nach schönsten Frühlingstagen im März auf. Und ich finde so, wenn die ersten Tage so kommen und mal die Sonne wieder rauskommt, dann öffnet das ja ganz neue Möglichkeiten so für Frühlingsaktivitäten. Wenn sich die Sonne zeigt und irgendwie man merkt so, boah, ich kann tatsächlich mal wieder rausgehen und muss nicht eine dicke Jacke anziehen. Was sind denn das so für Frühlingsaktivitäten bei schönem Wetter, die sich so bei dir wieder gefunden haben in den letzten Tagen?
Also meine Kinder sind leidenschaftliche EisesserInnen und von daher waren wir als Family, würde ich sagen, sehr oft irgendwie Eis essen.
Sehr oft?
Sehr oft Eis essen.
Okay.
Wir waren im Park, am See spazieren und ganz viel im Garten. Mit unseren NachbarInnen haben wir da so abgehangen. Das war auch irgendwie total schön. Also ich finde ja auch, wir merken das selbst bei uns mit den ganzen Nachbarskindern und NachbarInnen. Sobald das Wetter schön ist, kommen wir alle wieder raus und dann merkt man so, hey, wir haben uns gefühlt den ganzen Winter nicht gesehen, wie geht's denn so? Witzigerweise sind sogar letztes Jahr nach dem Winter auf einmal 2 Babys da gewesen, von denen man nichts wusste, weil man einfach sich so wenig gesehen hat.
Wo kommen die denn her?
Ja, genau, es war so, hippie. Aber es ist wirklich so, dass das ein krasser Unterschied ist und im Frühjahr und Sommer hängen wir wirklich alle extrem viel draußen rum und die Kinder springen durch die Gärten und das ist voll schön.
Voll gut. Ich muss auch sagen, ich habe für mich jetzt auch die letzten Tage gemerkt, so was der Frühling auslöst und tatsächlich eine Sache, die ganz spannend war, passt eigentlich gar nicht so zu mir. Aber wenn das Wetter gut ist und wieder mehr Helligkeit ist, dann sieht man natürlich irgendwie auch auf dem Balkon, was da noch so gemacht werden muss. Ne? Also die Pflanzen, die nicht mehr ganz so frisch aussehen oder die Balkonmöbel, unter denen so ein bisschen Moos wächst. Also bei mir war jetzt erstmal so die erste Aktivität, glaube ich, Samstagmittag, dass ich da auch erstmal die Balkonmöbel aus der Plane befreit habe und mal geschaut habe, dass man das wieder so ein bisschen belebbar machen kann, auch draußen. Fühlt sich aber ganz gut an. Also produktiv und gleichzeitig so ein bisschen vorbereitend, sehnsüchtig in Richtung der langen Sommernächte und Abende. Also ja, Sommer kann kommen, würde ich sagen.
Schön, dass du eingeleitet hast mit, das passt eigentlich gar nicht zu
mir. Nee, passt gar nicht so zu mir. Ich will ja hier auch keine falschen Fantasien über meine Persönlichkeit schüren.
Herrlich. Ja, dann freue ich mich jetzt mal mit dir zu starten bei dem guten Wetter.
Ask me if you can.
Und es geht auch direkt los mit unseren 3, wie du immer so schön sagst, würzigen Fragen. Mal gucken, ob die heute auch so würzig sind. Und wie immer geht es natürlich auch so ein bisschen um unser Kernthema heute. Mal gucken, ob unsere HörerInnen das erraten. Und ich starte einfach direkt mal. Woran merken andere, dass du unzufrieden bist?
Grummelig. So richtig schön grummelig. Ja, so grummelig, ich glaube, grummelig ist schon ganz gut. Grummelig bedeutet, ich lasse das gar nicht so richtig krass raus. Also ich verbalisiere das gar nicht so krass, aber ich ziehe schon ein anderes Gesicht als sonst. Also,
ja, das kann ich bestätigen.
Man merkt das schon, man sieht es mir schon an. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ob ich relativ schnell einen guten Kanal finde für die Unzufriedenheit. Dann kann sich das auch schnell wieder auflösen. Ansonsten, ich kann auch schon mal so zumindest für so einen Tag so ein bisschen so eine Unzufriedenheitsspirale so ein bisschen reinsteigen. Aber meistens so nach einer guten Nacht drüber schlafen hat sich das auch dann wieder aufgelöst.
Okay, ich gehe noch mal eine Stufe weiter. Mal gucken, wo der Kontrast ist. Nämlich die zweite Frage ist, woran merkst du selbst eigentlich, dass du unzufrieden bist?
Ich würde schon sagen, ich merke das, also einerseits merke ich das schon sehr deutlich und es ist eher so, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein bisschen komisches Gefühl in der Magengegend meistens. Also so eine leichte Anspannung, die sich so eher so im Körper so ein bisschen wiederfindet. Ich würde sagen, bei mir ist das meistens schon so, ich merke das eher so in der Bauchregion in dem Moment. Es ist ein bisschen angespannter, nicht so, der Körper fühlt sich nicht so locker leicht an. Das merke ich schon relativ gut. Also diese körperliche Anspannung kommt wahrscheinlich auch bei mir so vom Sport, dass ich schon sehr feinfühlig bin für vor allen Dingen auch körperliche Veränderungen. Mein Körper gibt mir schon immer gute Signale, bevor ich krank werde, wenn ich irgendwie gerade gestresst bin oder auch unzufrieden bin, da irgendwie gerade ein Konflikt in der Luft ist, so ich merke das körperlich schon immer sehr, 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 sehr deutlich.
Ich weiß, das gehört jetzt nicht zum Plan, aber ich muss mal kurz einen Schwenker machen, weil ich finde das total gut, dass du das gesagt hast. Ich habe nämlich gerade selber gedacht, als ich dir die Frage gestellt habe, das ist bei mir immer der Magen. Also bei mir geht alles tatsächlich durch den Magen. Und ich glaube auch, dass ich so durch Yoga und Pilates da sehr feinfühlig bin. Und der Magen ist einfach also die Region bei mir, wo sich Dinge abspielen, so Emotionen abspielen. Und da habe ich gerade so gedacht, ist voll gut, ne? Wenn man diese Frage so beantworten kann, ist man, glaube ich, schon recht weit, weil der Körper ja meist zuerst reagiert. Also wir wissen ja oft noch gar nicht, was mit uns los ist. Und erst kommen dann macht sich vielleicht so ein gewisses Adrenalin im Bauch bemerkbar oder so. Und das finde ich total gut, wenn man bei sich selbst das schon mal erkannt hat.
Ja. Total. Und ich finde auch so ein bisschen, gerade so über Körperlichkeit, ich teile das häufig auch so in Trainings, wenn es mal so auch um Stress geht, insbesondere auch um das Thema Stress, dass wir auch ja natürlich mit dem Körper sehr gut dagegen arbeiten können. Ne? Und das ist ja was viele dann tatsächlich nicht so für sich nutzen. Insbesondere muss man sagen, auch wenn es manchmal so einen esoterischen Touch hat, leider finde ich gutes, bewusstes, tiefes Atmen einfach einen richtig, richtig guten Löser von jeglicher Form von Verspannung im Körper. Ne? Also ob das jetzt Verspannung ist, die so durch Stress kommt oder auch Unzufriedenheit oder jede andere negative Emotion, die sich so ein bisschen im Körper sammelt, wenn man da mal so bewusst gegenatmet und gerade Magen auch, ne, so ein bisschen Volumen aufbaut wieder so, meistens ist das schon ein ganz gutes Ventil und ein ganz gutes Kalibrieren gegen den Frust.
Genau, und hilft bei Traurigkeit oder so eine Enge, so ein Kloß im Hals, ne, dann sage ich im Coaching auch meistens, atme mal kurz, weil wir dann aufhören zu atmen, ne, wir halten die Luft an. Und das ist ja auch total, es macht ja noch mehr Stress quasi, also der fehlende Sauerstoff, voll gut. Aber gut, kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Frage Nummer 3, was machst du, wenn bei dir schlechte Stimmung aufkommt?
Morlich auf den Tisch hauen. Schlechte Stimmung, nee, also ich merke schon. Also das allerzuverlässigste Ventil, was ich habe, rausgehen, eine Runde laufen gehen, tatsächlich. Ja. Also das ist so das erste Säubern, würde ich sagen. Das grundlegende Säubern der eigenen, also ein bisschen Emotionen im Körper, der Abläufe im Körper und auch so ein bisschen das Wiederfreimachen des Kopfes. Und meistens hilft es mir dann danach, mal so zu gucken, wo ich gerade stehe und mit wem ich gut drüber reden kann. Aber meistens ist wirklich so diese erste Schwelle, wenn ich das schaffe, schön irgendwie 30, 40 Minuten reicht schon aus, irgendwie mal eine gute Runde joggen gehen, ist eigentlich schon ein Game Changer, absolut.
Ja, kann ich total nachvollziehen.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt auf deine Fragen.
Ja, muss ich einen raushauen, ne? Ich schaue mal, dass ich hier ein, zwei Fragen finde, die nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, Karin. Ich starte mal mit der Nummer 1. Was ist denn für dich ein guter Grund, um frustriert zu sein?
Die ist fies. Wo soll ich anfangen?
Ich habe Zeit.
Ein guter Grund. Was ich immer merke, ist, ich habe einfach einen großen Antreiber, das ist Geschwindigkeit. Und was ich tatsächlich merke, ist, dass der Frust kommt, wenn es nicht so schnell geht, wie ich das gerne hätte. Jetzt muss ich hier mal ganz ehrlich mit mir selbst sein.
Oha.
Ja, ist wirklich so. Ich merke das immer dann an Stellen natürlich, wenn beispielsweise Prozesse einfach an sehr, sehr vielen Dingen hängen. Dann kommt Frust, weil ich oft denke, ich glaube, das war auch immer das, was im Konzern für mich eine große Herausforderung war, dass ich dann einfach merke, wow, also ist das unzufriedenstellend, wenn es einfach nicht schnell geht. Und ich merke, dass auch unsere Kinder sind ja auch immer so ein guter Spiegel. Und ich merke, dass auch immer in Situationen, wo es um Schnelligkeit geht, um Pünktlichkeit auch. Ich bin ja auch ein total pünktlicher Mensch, wie du weißt. Und wenn es dann nicht schnell genug geht, dann merke ich das sehr, sehr schnell. Ja. Und gerade mit den Kindern geht es dann natürlich darum, auch gemeinsame Lösungen zu finden. Und das ist dann sehr anspruchsvoll. Das kann sehr anspruchsvoll werden, denn Kinder haben ja auch oft so an sich, dass sie spüren, dass es schnell gehen muss und dann immer langsamer machen. Genau, vielleicht kennen das viele von unseren HörerInnen. Ja, von daher würde ich sagen, wenn die Geschwindigkeit nicht meine ist.
Ja. Mal zu Frage Nummer 2, gehe ich glaube ich nochmal so einen Schritt weiter. Wo würdest du merken, ob der Frust, den du dann verspürst, ob das noch produktiv ist als Zustand für dich, also dich irgendwie weiterbringt oder ob das schon so ein bisschen destruktiv wird?
Ich finde immer, solange ich in Lösungen denke, also bleiben wir mal beim Thema Geschwindigkeit, wie kann ich das jetzt lösen? Und ich habe Ideen, die durch dieses Gefühl entstehen, durch die Unzufriedenheit erstmal wahrzunehmen, hey, das ist gerade nicht optimal aus meiner Sicht, aber dann Ideen zu haben dadurch, also einen positiven Antrieb zu spüren, das ist für mich total konstruktiv. Sich in so einem Gefühl von, ich kann das jetzt nicht ändern oder übermäßigen Stress, ne, so in so einen Zustand des Stresses zu kommen, indem man dann so überwältigt ist, das wäre für mich eher destruktiv. Also was ich aber wirklich merke, ist, bei mir ist der erste Impuls immer gleich, okay, wie kann ich es lösen? Ja, das finde ich, ist dann sehr konstruktiv.
Ja, ja, ist auch spannend, ne? Also ich finde, das eine ist so wirklich, welche Perspektive schaffen wir auf die Situation und wie vermeiden wir, dass wir in so eine Spirale reinspringen, ne? Also wo sich dann die Emotionen auch immer weiter irgendwie so zuschnüren. Und ich finde, je verengter wir irgendwann sind, umso weniger sehen wir auch die Lösungen, ne? Also deswegen so rechtzeitig abbiegen, glaube ich, ist wichtig.
Ja, bestes Beispiel. Das ist ja oft nur meine Geschwindigkeit. Also allein sich darüber klar zu sein, wenn meine Kinder zum Beispiel die Schuhe nicht schnell genug zubinden, sie dann trotzdem machen zu lassen und sich auch einfach mal zu sagen, ja, so what? Warum habe ich es eigentlich gerade so eilig? Ist das jetzt lebensentscheidend, dass wir pünktlich zu der Verabredung kommen? Oder schreibe ich einfach, hey, die Kinder brauchten länger, wir kommen halt eine Viertelstunde später, ne? Wie so oft sind wir ja selbst meistens unsere härtesten Rivalinnen. Ja, das finde ich dann immer auch schon sehr entspannt.
Noch einen Kaffee machen einfach.
Ja, genau. Einfach nochmal tief durchatmen.
Sehr gut. Dritte abschließende Frage. Hatten wir eben schon in die andere Richtung einmal so und ich finde, es ist ja immer trotzdem mal ganz spannend, weil man vielleicht auch nochmal ein paar Tipps, Tools und Tricks darüber erfahren kann, wie man so mit solchen Situationen umgeht. Was ist denn so dein Ventil für Frust?
Schokolade. Nein.
Oh. Auch. Hätte ich jetzt, nee. Das
auch. Auch selbstgemachte Schokolade, aber war ja zuckerfrei. Okay. Aber ja, Schokolade. Aber nein, also mal ernsthaft, mein Ventil auf jeden Fall einen Schritt zurückzugehen, so wie ich es eben beschrieben habe, ne? Also, was sind die Möglichkeiten? Das finde ich immer super bereichernd. Was sind die Möglichkeiten? Und natürlich auch neben Bewegung und Co. finde ich es tatsächlich auch immer sehr bereichernd, darüber zu sprechen mit anderen. Also das mal zu teilen, wenn man selber so ein bisschen, ich bin ja auch sehr intro, das heißt, ich brauche meistens erstmal selber den Moment mit mir, um mir klar darüber zu werden, was ist denn da eigentlich los. Aber im zweiten Schritt dann das auch zu teilen und mal zu challengen, ist mein Blick auf die Situation eigentlich gerade halbwegs reflektiert oder bin ich noch sehr in meiner Emotion? Das finde ich auch sehr heilsam.
Ja, total, ne? Also Emotionen, aber irgendwie auch gedanklich so ein bisschen rauszukommen, da helfen schon Gespräche, ne? Ja. Mit Leuten, die einem auch helfen, nochmal eine andere Facette zu sehen, ne? Das ist schon, macht schon einen Unterschied. Sehr schön. Drei Fragen, drei schnelle Antworten. Und wir springen direkt mal weiter.
Jetzt kommt Werbung. Diese Folge des Leading Well Podcast wird unterstützt von Nilo, der Plattform für mentale Gesundheit in deinem Team. Wer heute erfolgreich führen will, kommt an Empathie und Authentizität nicht vorbei. Aber der richtige Umgang damit ist wirklich ein Balanceakt. Emotionen helfen uns, Situationen zu verstehen und mit Integrität zu handeln, aber ungefiltert ausgedrückt können sie im Team auch echt zur Belastung werden.
Wer Emotionen bewusst steuert, stärkt nicht nur sich selbst, sondern auch sein Team. Empathie und Authentizität fördern Vertrauen, konstruktives Feedback und auch eine gesunde Konfliktkultur. Hier kann Nilo unterstützen. Mit Zugang zu über 500 PsychologInnen und auch weiteren Unterstützungsformaten hilft Nilo Führungskräften und ihren Mitarbeitenden, Emotionsmanagement und auch mentale Gesundheit gezielt zu stärken. Unternehmen wie Puma, wie Bosch und About You setzen bereits auf Nilo. Sei dabei, investiere in die mentale Gesundheit deines Teams und für mehr Infos schau einfach mal bei nilohealth.com/leadingwell vorbei. Und ganz exklusiv für Leading Well Podcast HörerInnen, also für euch alle, gibt es 10% Rabatt auf das erste Jahr mit Nilo. Wie gesagt, einfach mal schnell vorbeischauen bei nilohealth.com/leadingwell und alle Infos findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes.
Look closer. Und wir starten auch mit der nächsten Kategorie und sprechen wie immer darüber, was uns eigentlich auch so nebenbei beschäftigt. Nebenbei oder hauptsächlich. Und ich habe tatsächlich gerade gelesen, Benjamin, die Frage, sind wir eine Jammergesellschaft? Das hat mich irgendwie bewegt. Ja, genau. Das hat mich irgendwie bewegt. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich das gelesen habe in unterschiedlichster Fasson. Aber ich finde gerade jetzt, finde ich das wirklich problematisch. Es hat was mit mir gemacht, habe ich gemerkt. Und ich dachte so, pah! Weißt du, also ich war innerlich so richtig so, pah, wie können die sowas überhaupt fragen? Ja, ich war richtig selbst so angefasst, weil ich dachte, Leute, also wer das jetzt geschrieben hat, Leute, guckt euch doch mal um. Ne? Also mein Gefühl war, egal wo ich gerade hingucke, bei mir selbst, bei meinen FreundInnen, bei KollegInnen, in den Unternehmen, in denen wir sind, da jammert niemand auf hohem Niveau, habe ich so das Gefühl. Sondern alle sind wirklich voll am Tun und Machen und sich engagieren und viele sind erschöpft. Und wir haben es ja auch schon mal gesagt, so viele Burnout-Symptome, auch bei Menschen, die wir beraten und begleiten, wie wirklich noch nie zuvor in unserer Arbeit, viel Überforderung im Arbeitskontext. Wenn ich jetzt auch so gucke, was höre ich auch bei den Eltern, mit denen ich spreche, Die sind alle am Limit. Die Kitas haben also zunehmend zu. Die Betreuungssituation ist belastet und belastend. Selbst in den Schulen fehlt es an Personal. Also das ganze System ist einfach so volatil gerade. Und da hat das was mit mir gemacht. Ja, da habe ich so gedacht, das geht doch nicht. Und dann habe ich mal so ein bisschen recherchiert, ob wir eine Jammergesellschaft sind.
Habe ich mal recherchiert.
Weil ich dachte, das kann gar nicht sein.
100 Leute haben wir befragt.
Genau. Und tatsächlich, ich habe zumindest eine Umfrage gefunden, die jetzt auch noch sehr aktuell ist, die das so ein bisschen bestätigt, was ich gerade gesagt habe. Also wirklich mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland, nämlich fast 53%, fühlt sich akut erschöpft. Und das ist etwas, was wir nicht so leicht nehmen dürfen. Und ich glaube vor allem nicht etwas, wo auch dann wieder die Medien solche Aussagen tätigen sollten. Wie siehst du das?
Ja, ich finde es, also der Begriff macht tatsächlich auch was mit mir. Ich habe aber trotzdem auch so überlegt, also um jetzt mal ganz offen zu sprechen, gibt es vielleicht auch Gruppen, auf die das zutrifft und gibt es Gruppen, auf die das nicht zutrifft? Also wo jammern wir vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel, um mal so eine andere Perspektive reinzubringen? Und wo muss man auch sagen, so, nee, da wird wirklich nicht gejammert, weil da einfach sehr, 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 sehr klar auch wird, welche Herausforderungen da irgendwie auch zu tragen sind gerade, ne? Und welche Probleme da auch so ein System wirklich gerade an die eigenen Grenzen bringt. Und um mal so ein bisschen auch auf unser Umfeld zu schauen, man muss ja sagen, so, wir haben natürlich ein Umfeld, was sehr geprägt ist durch Menschen, die vielleicht in so einer Situation sind wie gerade im Berufsleben unterwegs, vielleicht auch so ein bisschen einen gewissen Karriereweg, wo Entscheidungen anstehen. Junge Familie unter Umständen, manche irgendwie schauen, wie sie das Leben aufbauen, wie sie sich da irgendwie ein Support-Netzwerk aufbauen. Das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Faktoren zwischen wirklich Arbeit, Berufsleben, Kindererziehung, vielleicht irgendwie auch Pflege noch für Eltern, kann ja manchmal auch so sein. Und was ich da ganz spannend finde, es gibt so diesen Begriff Rush-Hour des Lebens, der für die Generation so zwischen 30 und 40 circa geprägt wurde. Und das ist ja wirklich genau diese Generation, zu der wir auch sehr, sehr viel Kontakt haben. Und dementsprechend ist es auch ein Gefühl, wo ich sagen würde, ja, ich erkenne das gerade schon wieder. Aber ich könnte mich jetzt tatsächlich aus dieser Situation heraus schwieriger in andere Generationen reinsetzen und zum Beispiel sagen, jammern die Jüngeren mehr oder weniger als früher und ist das mehr oder weniger gerechtfertigt, in Anführungsstrichen gerechtfertigt. Aber so mit Blick auf das, was ich in meinem Umfeld erlebe, würde ich schon sagen, boah, da befinden sich ganz schön viele Menschen gerade in einem richtig großen Spannungsfeld und es sorgt für enorm viel auch Erschöpfung, weil genau, was du beschrieben hast, auch für vieles nicht so eine wirkliche Lösung auf dem Tisch liegt, ne? Also von mir wird erwartet vielleicht und ich erwarte es von mir selbst, dass ich im Beruf irgendwie mich integriere, dass ich vielleicht wieder mehr arbeite und gleichzeitig ist die Kita-Betreuung einfach unzureichend, ne? Und am Ende bin ich die Person, die das irgendwie lösen muss. Und das ist eine Belastung, die entsteht.
Also wir sind natürlich auch viel konfrontiert, gerade mit diesen Vorwürfen jüngeren Generationen gegenüber. Denen wird das ja besonders gerne vorgeworfen, dass sie eine reduzierte Arbeitsmoral hätten oder mehr jammern würden oder so. Das kann ich auch nicht mehr hören, muss ich sagen. Und wir haben wirklich Kontakt zu Menschen, zumindest in unserer Arbeit, ja, jeglicher Generation, die so im Arbeitsleben sich befinden gerade, im Arbeitskontext. Und also meine Erfahrung ist, wenn wir dann hinhören, da gehe ich jedes Mal raus aus so einem Gespräch und denke, ja, total nachvollziehbar, ne? Total nachvollziehbar. Und ich glaube, deswegen habe ich ein Thema mit so einer Überschrift, weil ich immer finde, sie interessiert sich überhaupt nicht für das, was diese Menschen, die vielleicht jammern, ohne dass ich das jetzt so nennen würde, sondern die sich vielleicht auch beklagen über Dinge, was die eigentlich für Gründe haben. Weil ich finde, wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, dann ist das total valide. Und ja, es ist wieder mal ein Beispiel dafür, dass ich finde, wir haben einfach eine große Verantwortung, gerade in dieser Zeit, wie wir über die Gesellschaft schreiben, sprechen, wie wir Dinge kategorisieren, einstufen und bewerten. Und da möchte ich gern solche Headlines nicht mehr sehen, habe ich so gedacht.
Ja, und ich finde, was damit so einhergeht, ist doch so ein bisschen eigentlich auch zumindest den Anspruch, den wir haben sollten, dann mehr zu verstehen. Also genau. Mehr zu verstehen, was beschäftigt die Person? Welche Bedürfnisse schlummern denn eigentlich hinter dem, in Anführungsstrichen, Jammern? Ne? Genau. Also was ist denn gerade die Herausforderung? Weil nur genau das bringt uns ja am Ende irgendwie auch weiter zu überlegen, was können wir denn hier verbessern, gemeinschaftlich? Ja, wo können wir etwas im gesamten System verbessern? Wo kann die Politik anpacken? Wo können Unternehmen anpacken? Wo können wir vielleicht auch unterstützen? Und deswegen würde ich schon sagen, ne, also bin komplett bei dir, weniger sagen, die jammern einfach nur rum und mehr mal zu verstehen, was steckt denn eigentlich hinter diesen, was wir als Jammern vielleicht irgendwie wahrnehmen würden, wäre, glaube ich, ein guter Schritt.
Genau, ja. Und ich glaube, es wäre schon toll, wenn wir uns da alle ein bisschen an die Nase fassen würden. Wahrscheinlich wäre das dadurch schon alles ein bisschen besser.
Ja, das ist manchmal die schwerste Nase, die zu finden ist.
Stimmt. Dive deeper. Und vielleicht habt ihr es schon erahnt, heute geht es um Frust. Ja, vielleicht habt ihr es aus den Fragen, die wir uns gestellt haben, schon so ein bisschen rausgehört, um Unzufriedenheit, um Frust. Und mal ehrlich, den haben wir ja alle, mal mehr, mal weniger. Gerade wenn ich so auf die letzten Jahre gucke, da gab es ja schon einige Herausforderungen auch, die wir als Gesellschaft meistern mussten. Und dann jeder und jede für sich im ganz Speziellen. Aber da war die Pandemie, unterschiedlichste Reorganisationen in Unternehmen, Strukturkrise, ist ja auch nicht so, als wäre die schon vorbei, politische Unsicherheiten und. Und irgendwie ist es auch klar, dass wir da ein Bedürfnis haben, um jetzt mal anzuschließen an dem Thema Jammergesellschaft, das wir gerade hatten, ist ja auch irgendwie klar, dass wir vielleicht mal ein verstärktes Bedürfnis haben nach Pause und nach Anerkennung und Wertschätzung und Ruhe, oder?
Total. Ich finde bei Frust, was mir häufig einfällt, ist so dieses Bild von Sisyphus. Ne? Also du rollst diesen großen Felsen, den Berg empor und hoffst irgendwo, dass er oben auf der anderen Seite runterrollt und dann einfach so die Dinge sich gut irgendwie organisieren. Und dann hast du das Gefühl, ich bin doch gleich da und dann rollt dieser Ball wieder runter, dieser Felsen. Ne?
Ja.
So fühlt sich oft Frust an, finde ich.
Total, ne? Also wie wir Frust beschreiben würden, ist wirklich so, es ist so eine Art von Enttäuschung, vielleicht auch eine wiederholte Enttäuschung, weil wir uns ein Ergebnis erhofft haben, das nicht eintritt oder eine Entwicklung, die sich nicht erfüllt oder ein Verhalten, das wir nicht spüren. Also genau das, was du beschreibst, ne? Statt dass dieser Ball auf der anderen Seite seinen Weg findet, rollt er wieder zurück und wir müssen wieder von vorne anfangen. So, das ist so ein typisches Gefühl von, boah, nee, ey, das kann ja wohl nicht angehen. Ne? Und dann kommt der Frust, genau.
Und irgendwie gehört es gleichzeitig so ein bisschen wahrscheinlich zum Leben mit dazu. Ne? Also wenn man mal so überlegt, wie häufig solche Dinge aber nicht irgendwo doch auch passieren. Die Veränderungen, die immer wieder kommen. Wenn wir mal so das Gefühl haben, also wenn ich so irgendwie auf mein Leben gucke und ich habe so das Gefühl, ah, wenn das jetzt noch passiert, dann sind die Sachen doch gut organisiert eigentlich und dann passt doch irgendwie alles und wahrscheinlich eine Woche später wird sich irgendwas verändern und so gefühlt geht die Anstrengung wieder von Neuem los. Und ich finde, dass das ja auch viel mit unserer Erwartungshaltung zu tun hat. Also was erwarten wir vom Leben, was erwarten wir von der Zusammenarbeit, was erwarten wir von anderen? Und ich glaube, wenn wir vielleicht irgendwie immer das eine perfekte Ergebnis erwarten, was jetzt eintritt und stabil ist für alle Zeit, dann sind wir natürlich viel schneller gefrustet vielleicht und auch stark gefrustet, dass etwas nicht passiert, als wenn wir vielleicht auch, ich sage jetzt mal, auch mental ein bisschen offener, flexibler, auch agiler sind, ne, für unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Entwicklungen. Und ich sehe es auch immer so, Veränderungen tatsächlich, auch wenn es ein bisschen, ja, irgendwie eine hohle Phrase ist manchmal, aber Veränderungen auch immer wieder so als eine Möglichkeit sehen, auch etwas Neues daraus entwickeln zu können. Also nicht immer nur negativ, wenn sich Dinge um uns herum irgendwie neu sortieren, sondern was ist jetzt das, was wir daraus ziehen können? Was ist vielleicht so ein bisschen die neue Möglichkeit? Da sind wir schon fast beim konstruktiven Umgang, aber ich finde, Frust hat auch sehr viel mit Veränderungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit in dem Sinne für mich immer zu tun.
Ja, und ich finde aber auch, um da noch eine Ergänzung reinzubringen, Frust hat auch viel damit zu tun, wenn eben diese Veränderung nicht eintritt. Ne? Also ich finde, wir tun so viel für die Veränderung und dann kommt sie trotzdem nicht zustande. Ne? So dieses Gefühl dieser Enttäuschung. Und gleichzeitig finde ich das total wichtig, was du sagst, weil das wird ja nicht wieder ruhiger werden. Also die Welt wird ja nicht wieder ruhiger, sondern das wird die Geschwindigkeit bleiben oder sie wird noch schneller und auch so das Gefühl wahrscheinlich von Krise. Ich glaube nicht, dass das wieder weggeht, einfach durch die Geschwindigkeit, durch die Medien, durch die Zeit, also durch die Informationsweitergabe in Echtzeit quasi sind wir einfach informiert und und es passiert so viel. Und wahrscheinlich geht es auch da einfach darum zu akzeptieren, dass eben nicht jede Veränderung auch in die Wirksamkeit kommt. Ne? Und wie das genau aussehen kann oder wie das geht, da haben wir natürlich wieder ein paar Tipps mitgebracht und da steigen wir direkt mal ein. Und wir kommen direkt zum ersten Hack, den wir so mitgebracht haben und der heißt für uns hinsehen. Also was wir ja gerne machen ist, der Frust ist irgendwie da und dann beschäftigen wir uns mit anderen Dingen, lenken uns ab. Wir sind große MeisterInnen darin, uns abzulenken. Es gibt ja auch immer so viele Möglichkeiten, sich abzulenken. Oder wir finden das eigentlich selber blöd, weil wir nicht so genau hinsehen wollen, weil wir auch Angst haben durchaus davor, was uns unsere Gefühle sagen. Also viele Menschen wollen vielleicht nicht so genau hingucken, weil sie Sorge haben, was das dann heißen würde. Also beispielsweise, will ich eigentlich noch da arbeiten, wo ich gerade arbeite? Will ich noch in dieser Konstellation sein, in der ich gerade bin? Wie auch immer. Und wir sagen ganz bewusst, hingucken ist super wichtig, wie bei jeder anderen Emotion auch. Denn wenn wir es nicht machen, dann macht die Emotion ganz viel mit uns. Und das ist nichts Gutes meistens. Also lieber mit der Emotion arbeiten, als gegen die Emotion arbeiten. Und Emotionen sind immer Informationen und sie können eigentlich uns nur helfen. Denn der Frust hat ja erstmal einen Grund. Und wir sind auch immer sehr dabei, Emotionen nicht so zu bewerten in positiv und negativ, sondern auch der Frust kann ja eine total gute Seite haben, wenn er uns was verrät, was wir vielleicht bisher noch nicht so verstanden haben oder uns zeigt, dass sich was verändern muss. Also durchaus kann das ja eigentlich auch ein guter Richtungsgeber sein. Deswegen ist für uns das erste Hinsehen und wie genau. Da würden wir immer sagen, reflektiere dich doch mal. Also sich selbst mal die Zeit nehmen und zu gucken, aha, ich fühle mich irgendwie frustriert oder ich bin unzufrieden. Ist ja schon mal gut, das wahrzunehmen. Und sich dann zu fragen, was genau hat eigentlich jetzt den Frust ausgelöst oder was löst ihn aus? Die Antwort kann interessant sein. Allein hier schon können wirklich gute Erkenntnisse rausspringen, denn meistens können wir das gar nicht so ganz genau benennen. Oder wir denken, dass das Offensichtliche den Frust auslöst, aber oft stecken andere Dinge dahinter. Und um die bei dir selbst zu finden, ist die Frage, woher kennst du das vielleicht bei dir schon, total hilfreich. Also wo kommt dir das bekannt vor in deinem Leben? Wo hast du das schon mal erlebt? Vielleicht projizierst du das, vielleicht ist es ein Trigger für dich und deswegen reagierst du einfach heftig, obwohl es die Situation gar nicht so provoziert. Also da erstmal einen Abgleich machen mit deinen Gefühlen, deiner Erfahrung und dem, was du schon mal erlebt hast und dich zu fragen, was ist mein Anteil gerade an meinem Frust und was ist wirklich der Anteil im Außen? Wenn wir das trennen können, dann sind wir schon mal richtig weit und diesen Schritt, den überspringen viele. Deswegen ist das auf jeden Fall unser erster Hack.
Ich finde das Bild, was mir immer in den Kopf kommt, was ich saustark finde, ist dieses der Emotion so als Ball, den wir runterdrücken im Zweifel, wenn wir nicht hinsehen oder ihnen keinen Raum geben. Und wer das schon mal gemacht hat im Schwimmbad, ne, den Ball unter Wasser zu drücken, wird merken, so der Druck, der wird halt irgendwann größer und irgendwann kommt der Ball halt wieder an die Oberfläche gesprungen. Und so ist das ja auch mit Frust. Also wenn wir nicht hingucken, wenn wir keinen Raum geben, dann wird der Druck, der dadurch entsteht, nur noch größer und irgendwann fliegt uns das im Zweifel noch viel mehr um die Ohren, beziehungsweise es wird viel schwieriger, dann auch wirklich konstruktive Wege zu finden, auch diesen Frust für uns zu nutzen. Deswegen hinsehen ist schon, ja, auf jeden Fall total wichtig.
Ja.
Super. Zweiter Tipp von uns. What's in for me? Also was zeigt mir vielleicht auch dieser Frust? Erstmal ist Frust natürlich ein Wachstumsschmerz und Karin hat das auch schon gesagt, es steckt natürlich auch irgendwo eine Form von Information hinter jeder Emotion und genauso ist es natürlich auch beim Frust. Aber was ist die Information, die uns jetzt dieser Frust und mein Frust, den ich jetzt spüre, mitteilen möchte? Meistens ist Frust eigentlich ein sehr, sehr guter Hinweis, dass mein aktuelles Handeln nicht mehr so wirklich zum Status quo passt. Also irgendwas hat sich verändert, vielleicht ist uns das auch noch nicht so richtig aufgefallen, trotzdem probiere ich weiterzumachen wie zuvor und merke, dass dadurch irgendwo eine Spannung entsteht, eine Reibung entsteht und vielleicht etwas, was Veränderung braucht, was vielleicht auch eine Auflösung braucht. Deswegen da nicht nur hinsehen, sondern wirklich sich mal die Frage stellen, welche Information, welchen Hinweis bekomme ich denn jetzt eigentlich von meinem Frust? Dementsprechend, Frust macht uns immer aufmerksam, vielleicht auch darauf, dass die Richtung, dass unser Verhalten nicht mehr so richtig zur Situation passt. Und deswegen können wir uns genau hier natürlich mal die Frage stellen, wenn wir Frust als wichtigen Partner für unsere Entwicklung, für unser Verhalten auch verstehen, was ist denn letztlich die Information, was ist das Gute, was ich jetzt aus diesem Frust für mich lernen kann? Welche Erkenntnis möchte mir diese Emotion vielleicht über meine Situation gerade geben? Und was kann jetzt tatsächlich vielleicht auch ein passendes Verhalten sein, in das ich wechseln möchte? Also erkennt Frust wirklich als Partner, als wichtiger Richtungsgeber und stellt euch mal diese Fragen, um vielleicht auch für euch einen guten nächsten Schritt zu finden.
Ja, finde ich auch super wichtig, um nicht in diesem Frust zu bleiben, ne? Also das Ziel sollte immer sein, aus dem Frust rauszukommen, aber eben nicht durch Ablenkung, sondern eher durch das Entschlüsseln der Botschaft und die entsprechenden Entscheidungen, die dazu führen, ne? Finde ich total wichtig, ja. Und Nummer 3 ist dann, wenn wir die Arbeit mit uns selbst gemacht haben, die eben so wichtig und so wertvoll ist, dann auch raus damit zu gehen, nämlich das Ganze mal zu teilen. Also unsere HörerInnen wissen das ja schon, wir sind immer große Freunde davon, Dinge zu teilen, zu kommunizieren, gerade auch im Team, das gar nicht so für sich zu behalten, vielleicht auch in der Führung, also je nachdem, in welcher Rolle ich bin, gibt es ja dann wieder viele Sorgen und Ängste, die dazu führen, dass ich das mit mir selbst ausmache. Und das ist auch gut, solange ich diese Inner Work noch mache, aber sobald ich da ein bisschen sortiert bin, ist es wirklich hilfreich, das mal zu teilen, um auch anderen die Möglichkeit zu geben, sich mitzuteilen und klarzumachen, das darf hier sein, ne? Das darf gesagt werden. Frust wird allein dadurch schon abgemildert. Also es entsteht eine Entlastung, indem wir diese Spannungen rauslassen, führt zu Entspannung und ist erstmal total gut. Wichtig ist immer konstruktiv. Wir sind großer Fan von Clear-the-Air-Meetings. Und das heißt ja auch einfach so viel wie, frag doch einfach mal in einem Check-in, was geht dir gerade auf die Nerven? Also Dinge, die wir nicht fragen würden im Arbeitskontext, die sich aber total lohnen, weil ich bin sicher, die Antworten werden interessant und hilfreich sein. Und das schafft Verbindung, das schafft aber auch Unterstützungsmöglichkeiten. Und wenn wir in unserem Team beispielsweise mal die Frage stellen, was wollen wir jetzt tun, um diesen Frust loszuwerden, da bin ich sehr, sehr sicher, dass wirklich ungeahntes Potenzial frei wird und die Ideen sehr, sehr gut sind. Also raus damit und teilt euren Frust doch mal.
Und das Schöne ist, je öfter wir das machen und ich glaube auch, je mehr wir dafür auch im Team Rituale, Formate schaffen, umso mehr werden wir darin auch geübt. Also es ist was, was gerade wenn wir so das Gefühl haben im Team oder ich auch für mich vielleicht manchmal so, boah, mir geht es dabei gar nicht so gut oder ich möchte darüber gar nicht so reden oder es ist etwas, was sich irgendwie noch nicht so gut anfühlt. Vielleicht haben wir auch noch nicht das Gefühl, dass der Raum dafür so sicher ist. Auch hier durch das Machen, durch das In-Tun-Kommen, durch das vielleicht auch Vorleben, finde ich gerade als Führungskraft, können wir natürlich auch ein Team so ein bisschen Schritt für Schritt dahin entwickeln, dass das unsere zweite Natur wird, auch über solche Emotionen zu sprechen. Deswegen, ja, finde ich, das auch als Training immer mal wieder zu sehen, ist total gut, auch für den Zusammenhalt, für die Zusammenarbeit. Ja. Sehr schön. Abschließender und vierter Tipp für euch. Wir sind immer ein großer Fan davon, egal ob es natürlich jetzt Frust ist oder auch andere Emotionen, wo wir merken, wir kommen vielleicht gerade nicht so richtig weiter, uns auf die Dinge zu besinnen, die uns trotzdem handlungsfähig halten. Also wie bleiben wir handlungsfähig? Dann auch, ich habe vorhin mal das Bild ja kurz aufgemacht von Sisyphus, wenn wir probieren, unseren Ball oder unseren Felsen vielleicht irgendeinen Berg hochzurollen, der vielleicht gar nicht der richtige für uns ist. Ne? Also wenn wir so das Gefühl haben, es ist ein Berg so, den kann ich gar nicht erklimmen. Ne? Oder da habe ich irgendwie über das Terrain, über das, was da gerade passiert, tatsächlich relativ wenig Macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir gar nicht zu den Gipfel kommen werden. Dementsprechend ist schon alleine die Frage, was nehmen wir uns denn überhaupt vor? Was ist denn jetzt für heute, für diese Woche, für diesen Monat der Berg, den ich überhaupt besteigen möchte? Für mich als einzelne Person oder als Führungskraft gemeinsam mit dem Team und da wirklich mal Berge auszusuchen, wo ihr tatsächlich auch das Feld so ein bisschen einsehen könnt und auch schon merkt, hier können wir wirksam sein, hier können wir etwas tun, hier können wir einen Wert schaffen. Also statt sich machtlos zu fühlen, wirklich auf das zu besinnen, was ihr beeinflussen könnt und sich dementsprechend natürlich auch Aufgaben, Projekte, Fokusthemen so vielleicht tatsächlich auch zu gestalten, dass der Einflussbereich und den ihr für euch auch erkennt, maximal groß ist. Stichwort natürlich hier wieder Selbstwirksamkeit, also mehr Raum für Selbstwirksamkeit zu schaffen. Deswegen fragt euch doch mal, was sind die Entscheidungen, die ihr wirklich treffen könnt? Was ist auch das Verhalten, was ihr selbst beeinflussen könnt, wo ihr vielleicht auch etwas verändern könnt, angepasst an die aktuelle Situation? All das schafft einen Fokus für unseren Einflussbereich. Auch hier wieder Stichwort Circle of Influence. Dementsprechend nutzt hier einfach euer Spielfeld der Möglichkeiten. Dann bekommt ihr den Felsen vielleicht auch über den Berg mal rübergerollt.
Challenge yourself. Yes, und wir wollen ja wieder auch ins Handeln kommen. Wir wollen konkret werden, deswegen challenge yourself. Und da ist unsere Einladung für dieses Mal. Nehmt euch doch mal ein Thema vor, bei dem ihr jetzt gerade, während ihr unsere Folge gehört habt, euch total angesprochen gefühlt habt und vielleicht dachtet, boah ja, also das Thema geht mir auch gerade wirklich so richtig auf die Nerven und ich bin irgendwie frustriert und ich bin unzufrieden und ah. Und wenn ihr das habt, dann guckt doch mal, was ist das Gute darin? Und ja, das ist wahrscheinlich erstmal befremdlich, aber umso interessanter, wenn ihr es gefunden habt, weil ihr dadurch wieder in die, und wir sagen es immer wieder, Handlungsfähigkeit kommt. Wenn ihr das Gute darin findet, dann habt ihr wahrscheinlich schon einen Hinweis darauf, was ihr tun könnt, damit der Frust wieder geht. Und dann könnt ihr ihn liebevoll verabschieden und habt wahrscheinlich Erkenntnisse gewonnen oder was ins Positive gedreht. Also von daher, nehmt das doch mal als Challenge und wir sind total gespannt auf eure Erfahrungen damit.
Das sind wir wie immer. Teilt gerne mal eure Erfahrungen auch mit uns, ob bei LinkedIn oder auch wenn ihr mal unser Newsletter lest, könnt ihr natürlich auch fleißig antworten und mal eure Erfahrungen mit uns teilen. Wir challengen uns natürlich auch immer selber, deswegen bin ich auch schon so ein bisschen am Überlegen, welchen Frust ich mir mal diese Woche schnappen kann. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, da wird mir auch noch was einfallen. Ansonsten wünschen wir euch dann aber hoffentlich eine nicht allzu gefrustete Restwoche mit viel guter Energie für positive Veränderungen. Bis ganz bald, spätestens in 2 Wochen, dann hier im Leading Well Podcast. Macht's gut und bis bald.
Bis bald.